euch ganz herzlich begrüßen. Schön, seid ihr da. Damit gerechnet, dass viele in den Ferien oder krank sind. Ihr seid da, gibt nichts Besseres, was wir heute tun können. Das gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Und wir sind jetzt in der dritten Predigt unserer Serie All In, es geht um mehr. Heute, es geht um mehr als Religion. Und ich muss vorwarnen, es wird heute euer Denken brauchen. Ihr müsst heute richtig mitgehen. Vielleicht nicht die unterhaltsamste Predigt, die ihr bisher gehört habt, die jetzt folgen wird. Aber ich hoffe, es wird gewinnbringend. Ich möchte mit euch den Predigttext lesen. Ich hoffe, ihr habt die Bibel dabei. Markus 3, Vers 1 bis 6. Dann diesen Text auslegen. Markus 3, Abvers 1, da steht: Und er ging abermals in die Synagoge. Und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten darauf, ob er auch am Sabbat ihn heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und er sprach zu dem Menschen mit der verdorrten Hand: Tritt hervor. Und er sprach zu ihnen: Soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Leben erhalten oder töten? Sie aber schwiegen still. Und er sah sie ringsum an mit Zorn und war betrübt über ihr verstocktes Herz und sprach zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde gesund. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat über ihn mit den Anhängern des Herodes, wie sie ihn umbrächten. Jesus geht am Sabbat in die Synagoge. Klar, wir gehen am Sonntag in den Gottesdienst und der sieht da im Gottesdienst einen Mann, der hatte eine verkrüppelte Hand. Nach Lukas 6 war es die rechte Hand, die war verdorrt. Dieses Wort verdorrt deutet darauf hin, dass er nicht mit dieser Hand geboren wurde, sondern wahrscheinlich litt er unter Muskelschwund, eine Krankheit. Und jetzt lauern hier Pharisäer. Und die haben ein Ziel, sie wollen schauen, heilt Jesus, damit sie ihn verklagen könnten. Sie wollen ihn beseitigen. Und jetzt sagt hier Jesus wörtlich, komm in die Mitte. Er ruft diesen Menschen mit dieser verdorrten Hand in die Mitte. Und jetzt schauen alle, was tut er? Es gab damals eine lebhafte Diskussion, was darf man am Sabbat tun? Man war sich darin einig, dass man am Sabbat Menschen, die unter Lebensgefahr, in Lebensgefahr schwebten, dass man denen helfen durfte. Da war man sich einig. Aber man durfte nur das Leiden vom Verschlimmern verhindern und nicht verbessern am Sabbat. Also das war so der Gedanke. Man darf schauen, dass er nicht gerade stirbt, aber man sollte schauen, dass es ihm nicht besser geht. Also Hauptsache überlebt bis am nächsten Tag. Das war so das Ziel vom Sabbat. So wie man heute sagen würde, gut, der Notfall im Spital, der ist offen, aber die Medikamente, die dann wirklich helfen, die gibt es nur erst am Montag dann. Wir schauen einfach, dass er es überlebt bis am nächsten Tag. Das war so die Meinung damals für viele Menschen. Und jetzt, ich meine, dieser Mann hier, der schwebt nicht in Lebensgefahr. Der hat eine verdorrte Hand. Der wird den nächsten Tag genauso erleben wie der vorherige. Also Jesus hätte sich ganz einfach aus der Affäre ziehen können. Sagen so, ich schaue morgen. Niemand hätte ein Problem gehabt. Es gibt eine ähnliche Stelle in Lukas 13. Dort heilt Jesus eine Frau am Sabbat. Dann kommt der Synagogenvorsteher und sagt, ihr habt 6 Tage, um euch heilen zu lassen. Warum müsst ihr das am Sabbat tun? Das war so der Gedanke hier. Wenn Jesus jetzt also sagt, komm in die Mitte, dann macht Jesus das ganz bewusst. Er will provozieren. Er provoziert die Gesetzlichkeit der Pharisäer. Und jetzt sagt er zu diesen Pharisäern, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, Leben erhalten oder töten? Ich meine, die Antwort ist einfach. Am Sabbat darf man niemanden töten. Am Sabbat darf man nicht Böses tun. Also die Antwort ist einfach, Gutes tun, Leben erhalten. Deshalb schweigen die Pharisäer. Und jetzt schaut er sie an. Diejenigen, die ihn so angeschaut haben. ihn beobachtet, schaut er sie an und es steht mit Zorn. Das ist das einzige Mal in den Evangelien, wo das Wort Zorn in Bezug auf Jesus steht, dass er mit Zorn etwas tat. Denkt ihr vielleicht Tempelreinigung oder was auch immer, dort war Jesus wohl auch zornig. Aber hier steht mit Zorn auf Jesus bezogen. Und gleichzeitig ist Jesus sehr betrübt. Er empfindet eine tiefe Liebe, auch zu diesen Pharisäern. Sieht sie mit Zorn an, sein Zorn ist immer auch ein Ausdruck der Liebe. Und jetzt ist er zornig über ihr verstocktes Herz. Unser Herz kann verstockt werden, sich verhärten. Es passiert, wenn wir Jesus von uns weghalten wollen. Wenn Jesus um uns wirbt und wir sagen, wir wollen mit dem nichts zu tun haben, dann verhärtet sich unser Herz langsam. Ich habe von Menschen gehört, die sind auf dem Sterbebett gelegen. Man hat ihnen noch einmal das Evangelium erzählt. Sagt, möchtest du umkehren, Sündenvergebung haben, ein neues Leben? Dann haben die gesagt, ich kann nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es kann sein, dass unser Herz sich so verhärtet, dass wir die Verhärtung nicht mehr lösen können. Tragische Sache. Jesus wird zornig darüber, betrübt. Und dann sagt er zu diesem Mann, so, und jetzt streck deine Hand aus und dann wird diese Hand geheilt. Einfach so. Es braucht keinen Glauben von diesem Mann. Jesus heilt, unabhängig vom Glauben hier. Übrigens, nur nebenbei bemerkt, Jesus arbeitet nicht dabei. Er redet nur. Er verwendet kein Werkzeug, sichtbar. Und am Sabbat darf man reden, also die Pharisäer konnten ihn dann nicht anklagen deswegen, weil er ja nur geredet hat. Man darf sagen, streck deine Hand aus, oder? Und die Pharisäer, die müssen sich trotzdem fürchterlich aufgeregt haben. Die rennen schnurstracks zu ihren Feinden, zu den Herodianern. Herodianer, das Haus des Herodes, die haben so gemeinsame Sache gemacht mit Rom. Und die Pharisäer, die hassten Rom, die beteten, glaube ich, auch, und sie sehnten sich täglich, dass Rom untergeht und sie wieder frei sind. Jetzt rennen sie zu diesen verhassten Herodianern, so im Sinne von, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ich brauche den. Die Pharisäer brauchen die Herodianer, um Jesus zu beseitigen. Später brauchen sie Pilatus, genau der gleiche Grund. Wenn wir diesen Text ansehen, dann stellen wir fest, es gibt hier zwei radikal unterschiedliche Denksysteme. Zwei radikal unterschiedliche Glaubensvorstellungen. Mal auf der einen Seite haben wir die Pharisäer. Für sie bestand der Glaube darin, Regeln zu beachten, Vorschriften. Bei ihnen ging es ums Gesetz. Es war alles voller Rituale. Das muss man tun. Sie fragten nicht nach dem Sinn. Man muss es halt tun. Demgegenüber steht hier Jesus. Er fragt nach dem Sinn. Er sagt zwei Verse vor unserem Predigttext, Vers 27. Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Dann sagt er, so ist der Menschensohn der Herr über den Sabbat. Oder anders ausgedrückt, sagt Jesus, ich bin der Sabbat. Es geht an diesem Tag um mich. Das ist das, was Jesus hier sagen möchte, mit dieser Heilung auch. Es gibt noch eine dritte Gruppe grundsätzlich, das wären die Herodianer, die kümmerten sich gar nicht um den Sabbat. Diese Vorschriften waren ihnen egal. Wenn wir das so betrachten, dann sehen wir, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Religion, Pharisäer und Evangelium, Jesus. Riesiger Unterschied. Es geht ja grundsätzlich um die Frage, wie gelange ich zum Heil? Ich glaube, diese Frage stellt sich jeder Mensch, explizit oder implizit. Wie gelange ich zum Heil? Heil wird überall unterschiedlich definiert, das ist klar. Oder manche stellen sich so vor, das Heil, das ist irgendwo im Jenseits zu finden. Also wie komme ich in den Himmel? Manche fragen sich, wie komme ich ins Paradies? Wann reicht es, um von Gott angenommen zu sein? Oder wie gelange ich ins Nirvana? Also, wie werde ich aufgelöst im Nichts? Das sind so Jenseitsvorstellungen. Viele Menschen aber suchen das Heil auch im Jetzt, im Diesseits. Wie komme ich zu einem erfüllten Leben? Wann empfinde ich Glück? Wann geht es mir gut? Wie habe ich ein gutes Gewissen? Wann werde ich von anderen Menschen angenommen? Es geht also hier um die Frage, wie gelange ich zur Annahme, entweder bei Gott, bei Menschen oder bei mir selbst? Und die Antwort auf diese Frage, wie gelange ich jetzt zum Heil, die wird ganz unterschiedlich beantwortet. Religion sagt mir, ich gelange zum Heil durch mein Wohltun, Wohlverhalten. Indem ich Gutes tue, komme ich in den Himmel oder werde ich von Menschen angenommen oder was auch immer. Es geht um meine Leistung, mein Tun. Es geht darum, tue das. Oder man sagt, beachte den achtfachen Pfad oder die fünf Pflichten oder die 613 Gebote und Verbote oder was auch immer. Ich meine, auch unsere heutige Zeit ist hochmoralisch. Viele Menschen sagen, ich bin nicht religiös. Ich meine, die Menschen heute sind hochmoralisch. Lest mal Zeitungen, sprecht mit den Menschen, da wird euch deutlich gesagt, wie man heute leben soll. Da wird mir gesagt so oder suggeriert, ich muss unbedingt ein Elektroauto fahren und darf ja keinen Diesel haben. Oder da wird mir gesagt, CO2 ist böse. Wird mir gesagt, wenn ich in die Ferien gehe, dann sollte ich nicht fliegen, sondern den Zug nehmen. Ich sollte mich vegan ernähren. Es wird mir gesagt, es wird uns gesagt, in der Chefetage müssen 50% Frauen sein, sonst ist es nicht gut. Es wird mir gesagt, ich darf nicht homophob sein, ich darf niemanden diskriminieren, ich darf Frauen nicht vergewaltigen, ich darf Kinder nicht missbrauchen. Und bitte versteht mich richtig, ich bin für das meiste absolut, oder? Aber ich will damit sagen, unsere Zeit ist hochmoralisch. Die weiß ganz genau, wie man leben soll. Hochmoralisch. Tue das oder das oder das. Ein Problem gibt es auf dieser Seite. Mir wird nicht gesagt, wie viel ich tun soll und wie gut meine Werke sein müssen. Es kommt mir so vor, wie wenn ich einkaufen gehe. Ich muss einkaufen, meine Frau macht eine super Einkaufsliste. Da fällt gar nichts. Und ich weiß, ich brauche also Äpfel, ich brauche Karotten, ich brauche Melone, ich brauche Eier, ich brauche Milch und dann stehe ich vor dem Regal und denke, aber wie viel? Und welche? Apfel, soll ich jetzt Budgetäpfel nehmen oder welche Sorte? Und dann bei den Eiern, ja klar, ich weiß, Budget kaufen wir da nicht bei den Eiern, aber welche soll ich Bio nehmen und vor allem wie viele? Wie die Joghurts gleichlich, wann wird es schlecht? Also ich war da heillos überfordert mit der Qualität und Menge. Und ich glaube, so geht es auch in der Religion. Ja, wie gut müssen denn meine Werke sein? Und wie viele? Ich meine, ich könnte vor den Eiern stehen und denke, ich nehme einfach mal das ganze Regal mit. Dann bin ich auf der sicheren Seite, oder? Aber eigentlich muss man in ständiger Angst leben, ob es genügt. Reicht's, um mal von Gott angenommen zu werden, wie ich lebe? Reicht's, damit mich die Mitmenschen annehmen? Reicht's vor mir selbst, damit ich mich selbst annehmen kann? Angst, ob es genügt. Gehorsam ist grundsätzlich eine Last. Ich muss, ich darf nicht, ist anstrengend. Zusammengefasst, Religion bedeutet, ich tue um. Ich tue das Gesetz, um gerettet zu werden. Man kann so die Bibel lesen und dann tue ich es. Weil ich denke, dass wenn ich das tue, werde ich wahrscheinlich gerettet. Wenn ich genügend gut lebe. Demgegenüber diametral steht das Evangelium. Hier geht es um Gnade. Durch das Wohlverhalten von Jesus nimmt Gott mich ohne Wenn und Aber an. Es geht nicht um mein gutes Tun. Gott nimmt mich an, weil Jesus für mich gelebt hat und weil er für mich gestorben ist. Das ist Gnade. Gnade heißt, ich bekomme nicht, was ich verdient hätte, sondern ich bekomme, was ich nicht verdient habe. Was hätte ich verdient? Ewige Bestrafung. Was bekomme ich? Ewiges Leben. Warum? Weil Jesus getan hat. Getan. Schaut, wenn ich auf mich schaue, schon nur die letzte Woche, da habe ich schlecht gedacht, da waren die Motive nicht ganz lauter, Dort habe ich so reagiert, wie ich eigentlich, wenn ich wirklich bei mir gewesen wäre, nicht reagiert hätte. Wie konnte ich nur und so? Und da stelle ich mir immer die Frage, wird es dann reichen, wenn ich auf mich schaue? Aber das Evangelium sagt mir, ich darf gewiss sein, es reicht, weil Jesus genügt. Der Geist gibt Zeugnis meinem Geist, Römer 8,16, dass wir Gottes Kinder sind. Nicht, weil ich so gut tue, das Schlechte nicht tue, sondern weil Jesus für mich gelebt hat, weil er für mich gestorben ist. Und jetzt darf ich gehorsam sein. Ich will tun, was Gott mir sagt, klar. Aber Gehorsam ist jetzt ein Geschenk, das Gott mir macht. Ich darf mit Freude Jesus dienen. Das Motiv ist nicht, dass ich gerettet werde, sondern weil ich so dankbar bin, dass ich gerettet bin. Das Motiv ist Liebe. Gott hat mich zuerst geliebt, ich möchte ihm die Liebe zurückgeben. Ich mache das dadurch, dass ich ihm gehorsam bin. Zusammengefasst, Evangelium heißt, ich tue das Gesetz, weil ich gerettet bin. Die Bibel kennt nicht eine Um-zu-Ethik, sondern eine Weil-Ethik. Ich tue es nicht um, sondern ich tue es, weil ich gerettet bin. Das ist ein riesiger Unterschied. Riesiger Unterschied. Jetzt die Pharisäer, die hier auf der Religionsseite sind, die fragen nicht, warum sollen wir denn das Sabbatgebot halten? Man muss halt. Jesus hingegen, er erklärt den Sinn des Gebotes. Und ich meine, dass wir uns durchaus die Frage stellen dürfen, ja warum? Warum sollen wir denn das tun, was in der Bibel steht? Warum? Übrigens für alle, die Kinder haben, ich möchte euch ermutigen, sagt euren Kindern auch immer wieder, warum sie gehorchen müssen. Klar, das kommt aufs Alter an, oder? Das Verständnis ist nicht immer gleich groß. Aber, und manchmal fehlt auch die Zeit, das ist ja klar. Oder? Du lenkst jetzt einfach nicht auf die Herdplatte, Punkt. Und manchmal kann man es dann erklären, es ist eben heiß und so, oder? Manchmal lernen sie es dann auch noch durch Erfahrung. Aber eigentlich wäre es gut, wir erklären, warum. Und manchmal verstehen unsere Kinder nicht, warum. Dann müssen sie es trotzdem tun, oder? Und so geht es auch bei uns. Wir fragen uns, warum? Ich verstehe es nicht und ich tue es trotzdem, oder? Das ist klar. Aber ich darf mir die Frage stellen, warum? Warum hat Gott uns Gebote gegeben? Ich meine, die Antwort ist, weil das sein Wille ist, was wir tun sollen. Das Gesetz recht verstanden, damit meine ich heilsgeschichtlich verstanden, sagt uns, was Gott von uns möchte. Heilsgeschichtlich meint, es gibt hier viele Gesetze im Alten Testament vor allem, die betreffen uns nicht mehr, weil die hat Jesus erfüllt. Sagt ein junger Mensch zu mir, ich habe jetzt die Bibel, ich lese jetzt die ganze Bibel durch. Dann sage ich, wo bist du? Sagt er, beim 5. Buch Mose. Uff, gut, 3. Buch Mose überstanden. Schon nicht mehr so gefährlich. Aber viele sagen mir, ich habe begonnen, in der Bibel zu lesen. Und beim 3. Buch Mose habe ich aufgegeben. Hat mir nichts zu sagen gehabt. Ich sage, nein, du musst im Neuen Testament beginnen. Bei Johannes, perfekt. Dann sagt uns plötzlich auch das 3. Buch Mose etwas. Weil wir verstehen, das hat Jesus erfüllt. Das gilt nicht für uns heute, was da in den Zeremonialgesetzen steht. Und da gibt es viele Dinge, aber die gelten für uns. Und da meine ich ganz deutlich, es macht Sinn, sich daran zu halten. Auch um unseres Eigeninteresses willen. Es macht Sinn auch für mich, dass ich mich daran halte. Zum Beispiel Sabbat. Warum sollen wir denn 6 Tage arbeiten und einen Tag ruhen? Logisch, was passiert, wenn wir es nicht tun? Entweder wir sind zu faul, weil wir dann 6 Tage Sonntag machen und nur einen arbeiten. Oder wir sind erschöpft, weil wir immer nur arbeiten. Wir brauchen diesen Rhythmus. Ich glaube, das hat Gott, dieses Gesetz hat Gott eingerichtet in unserem Leben. Wir müssen ausatmen, einatmen, schlafen, arbeiten, ruhen, arbeiten. Das ist für uns, wenn wir es nicht tun, dann ist es einfach dumm für uns. Ich möchte noch ein zweites Beispiel machen. So aus dem Bereich des aktuellen Bibelseminars. Ich führe da im Moment Dinge aus über Sexualität. Letzten Mal habe ich versucht aufzuzeigen von der Bibel her, dass Pornografie, Sex vor der Ehe, Ehebruch, Unzucht ist von der Bibel her. Aber das deutlich erklärt, ich meine, es ist eigentlich sehr klar, gerade auch Sex vor der Ehe, von der Bibel her ganz klar Sünde. Was ich aber nicht gesagt habe am Mittwoch vor einer Woche ist, warum es sich denn lohnt, sich daran zu halten. Ich meine, die Bibel ist klar, aber warum soll ich das auch leben? Und die Antwort ist, die schiebe ich heute nach, weil sexuelle Reinheit klug ist und sexuelle Unreinheit dumm. So redet Jesus, er sagt, wer mein Wort hört und tut, der ist klug, er baut sein Haus auf Felsen. Wer mein Wort hört, aber nicht tut, der ist dumm, er baut sein Haus auf Sand. Es ist dumm, Gottes Gesetze nicht zu beachten. Warum? Weil Gott hat ein Universum geschaffen mit allgemeingültigen Gesetzen. Es gibt Naturgesetze beispielsweise. Ich meine, ich kann mit 180 bei Glatteis auf der Landstraße fahren. Und vielleicht nimmt es mich dann neben raus, in einen Baum. Wisst ihr, dann kommt nicht Gott und erfindet schnell ein paar Gesetze, sodass der Baum mich tötet. Nein, die Gesetze, die gelten. Und es ist dumm, die Gesetze nicht zu beachten. Ich kann sagen, mich interessieren die Gesetze nicht der Schwerkraft. Ich gumpe jetzt halt von 10 Meter runter auf den Beton. Das wäre dumm. Es gibt auch moralische Gesetze. Zum Beispiel einen Pornofilm zu schauen oder den Ehepartner mit einer Affäre zu betrügen. Da kommt Gott nicht vom Himmel herab mit dem Hammer und schlägt dir auf den Kopf, wenn du das tust. Er sagt, Strafe muss sein, du hast dich nicht an dieses moralische Gesetz gehalten. Nein, ich meine, für uns Christen ist die Strafe bereits in diesem Gesetz drin. Was passiert, wenn wir uns nicht an Gottes Wort halten? Es führt zu Beschmutzung, Erniedrigung, zu einer allmählichen Entstellung der Persönlichkeit. Wir sehen heute so viele Menschen, die sind im Bereich der Sexualität Wracks, kaputt. Ich kenne Menschen, die sind sich 40 Jahre reuig für das, was sie getan haben noch. Es macht uns kaputt. Es ist dumm, sich nicht an Gottes Wort zu halten. Wisst ihr, wann der Satan den größten Sieg erringt? Wenn er uns zur Frage bringen kann, soll ich tun, was Gottes Wort sagt, oder soll ich tun, was das Beste für mich ist? Wenn wir uns diese Frage stellen, hat der Satan den größten Sieg erlangt. Wenn wir so wie den Eindruck haben, das ist Gottes Wort und das ist eigentlich das Beste für mich, dann werden wir natürlich das tun, was das Beste ist. Gottes Wort sagt mir, das, was Gott will, ist immer das Beste für mich. Längerfristig. Immer. Warum will Gott, dass wir ihm gehorchen? Ich sehe in der Bibel vor allem zwei Motive. Das eine Motiv ist Furcht, das andere Motiv ist Belohnung. Es gibt so das Motiv, wir sollen Gott gehorchen, weil wir Gott fürchten. Das kann großer, tiefer Respekt sein vor Gott. Aus Ehrfurcht vor Gott halten wir uns an sein Wort. Es kann aber genauso auch Angst sein, Furcht, Angst vor Strafe. Und wenn man so überlegt, wenn ich aus Angst nicht 180 fahre bei Glatteis, ist doch egal, ob ich es aus Angst tue vor dem Gesetzgeber oder aus Angst vor dem Baum. Hauptsache, ich mache es nicht, oder? Wenn dein Ehepartner dich nicht betrügt mit einer Affäre, spielt es eigentlich keine große Rolle, ob er das nicht tut, weil er Angst hat oder nicht. Hauptsache, er tut es nicht, oder? Aber es gibt noch ein zweites Motiv, das noch viel schöner ist. Es geht um Belohnung. Gott verheißt uns seinen Segen, wenn wir tun, was er von uns möchte. Mose sagt zum Volk Israel, Himmel und Erde sind meine Zeugen, dass ich euch heute vor die Wahl gestellt habe zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Wählt das Leben, damit ihr und eure Kinder nicht umkommt. Liebt den Herrn, euren Gott, und hört auf ihn. Haltet ihm die Treue, dann werdet ihr am Leben bleiben. Mose sagt, ihr habt die Wahl, Leben oder Tod, Fluch oder Segen. Genau gleiche Frage stellt sich uns immer bei jedem Gebot. Wir haben die Wahl. Leben, ich tue, was Gott will, oder Tod, Ich tue nicht, was Gott will. Ich tue die Sünde. Fluch oder Segen? Gott will uns mit seinen Geboten nicht die Freude nehmen. Der Teufel will uns einreden, dass Gott uns nichts gönnen mag. Nein, Gott will uns größte Freude geben. Es geht um Leben und Tod. Das ist entscheidend. Also wir dürfen uns die Frage stellen, warum? So, jetzt habe ich bis jetzt ausgeführt, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Religion und Evangelium. Und jetzt möchte ich noch etwas ganz deutlich betonen. Die Grenze zwischen Evangelium und Religion, die verläuft nicht nur zwischen Christen und Nichtchristen. Vielleicht habt ihr bis jetzt gedacht, ah ja, ich bin ja Christ. Okay, ich stehe auf der Seite des Evangeliums und die Nichtchristen, die stehen auf der Seite der Religion. Und jetzt möchte ich ganz deutlich betonen, die Grenze verläuft genauso zwischen Christen und Christen. Vielleicht hier heute Morgen sitzt jemand neben einem anderen, jemand, der eine ist im Denken des Evangeliums, der andere in Religion. Ich muss. Deine Last. Ich muss Gott gehorchen, sonst nimmt er mich vielleicht nicht an. Man ist Christ. Jetzt sage ich noch etwas. Und die Grenze verläuft genauso durch mein Herz durch. Wenn ich mein Herz analysiere, dann merke ich, da ist so oft religiöses Denken da. Ich habe euch ein Blatt ausgeteilt, ich hoffe, jeder hat so eins. Es hat bestimmt genug, nur nicht auf jedem Platz. Schaut irgendwie, dass ihr ein Blatt bekommt dann. Ich neues Gehole. Ihr seht da Unterschied zwischen Religiosität und Evangelium. Wenn wir das durchlesen, dann merken wir womöglich, oh, da ist noch so viel religiöses Denken in meinem Herzen drin. Es gibt ein Entropiegesetz. Ich weiß nicht, jetzt wird es ein bisschen technisch. Wer von euch etwas schon vom Entropiegesetz gehört hat, so super, zweiter Hauptsatz der Thermodynamik, oder? Dieses Gesetz besagt, ich vereinfache, aus einem schönen Auto wird das Wrack, aus einem Schloss wird eine Ruine. Das ist das Entropiegesetz. Oder die Energie nimmt immer ab, so. Und ich glaube, es gibt ein geistliches Entropiegesetz. Und das lautet, wir wandern immer von der Gnade in die Gesetzlichkeit als Christen. Das ist die natürliche Bewegung von uns. Wir kommen zum Glauben und dann bewegen wir uns ganz natürlich immer zu einem Pharisäer. Außer wir lassen uns immer wieder herausfordern. Wir brauchen Impuls, Energie. Dass wir merken, ja stimmt, ich muss da Buße tun. Ich kehre wieder um, Jesus tut mir leid. Wisst ihr, es gibt eigentlich ja drei Wege, wie wir auf Gottes Wort, wie wir auf Gesetz, wie wir auf Jesus reagieren können. Oft denken wir, ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen Jesus ab oder wir nehmen Jesus an oder wir lehnen ihn ab. Und ich sage, die Ablehnung von Jesus kann auf zwei Arten passieren. Nämlich können wir Jesus ablehnen wie die Pharisäer, total religiös. Oder wir können Jesus ablehnen wie die Herodianer, total religionslos. Ist uns egal. Beides ist Ablehnung des Evangeliums. Die Pharisäer haben sich ans Gesetz geklammert, die Herodianer, für sie war das Gesetz egal. Ein großes Thema in der Bibel, Evangelium gegen Religiosität, Evangelium gegen Gesetzlosigkeit, das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Menschen, die Gott ablehnen, entweder aus religiösen Gründen oder aus religionslosen Gründen. Zum Beispiel sehen wir dieses Thema auch beim Volk Israel. Da führt Gott das Volk Israel aus der Knechtschaft und gibt ihnen das Gesetz. Und jetzt sagt er ihnen, ihr könnt dieses Gesetz halten und trotzdem nicht im Herzen beschnitten sein. Also alttestamentlich gesprochen konnte man Gott begegnen, gänzlich unbeschnitten. Das waren so die Heiden und Ungläubigen. Die haben sich Gottes Gesetz nicht untergeordnet. Es war ihnen egal. Aber dann gab es diejenigen, die waren nur im Fleisch beschnitten, nach Philipper 3,3. Das waren die Juden, die sich Gottes Gesetz untergeordnet haben, aber Jesus abgelehnt haben. Sie haben sich Gottes Gesetz untergeordnet, weil sie sich darin ihr Heil erhofft haben. In der Mitte ist das Evangelium. Sind die Menschen, die im Herzen beschnitten sind, sind Nachfolger von Jesus, Jünger Jesu, Bekehrte, wie auch immer man sie nennen will. Menschen, die sagen, ja, ich ordne mich Gottes Willen, seinem Wort unter, als Reaktion auf das, was Gott getan hat. Was hat Gott getan? Er hat mir ein neues Herz geschenkt, am Herz beschnitten, mir die Sünden vergeben, die Wiedergeburt geschaffen. Irgendwann in der Geschichte hat jemand mal gesagt, Jesus starb zwischen zwei Kreuzen. So sinnbildlich für Religiosität der eine Verbrecher und Religionslosigkeit der andere Verbrecher, so im Bild gesprochen. Es geht um die Mitte. Zwei Feinde des Evangeliums. Dieses Thema wird im Neuen Testament aufgegriffen, zum Beispiel in Römer 1 bis 4. Dort steht, dass Juden wie auch die Heiden, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner. Beide brauchen Jesus. Das Thema wird auch aufgegriffen von Jesus beim Gleichnis mit den verlorenen Söhnen. Der jüngere Sohn, der lebte total religionslos, oder? Der sagt, gib mir dein Vermögen, und dann verprasste er es bei den Huren. Wir würden sagen, das war unmoralisch im Quadrat, oder? Wie der gelebt hat. Dann gab es den älteren Sohn. Der ältere Sohn, der hielt sich an alles, was der Vater wollte, oder? Aber er hatte keine Freude. Und wenn wir das Gleichnis ganz genau studieren, Lukas 15, dann sehen wir, Jesus zielt eigentlich auf diesen älteren Sohn ab, denn damit sind die Pharisäer gemeint. Er sagt, schaut, es gibt die jüngeren Söhne, aber ihr seid wie der ältere Sohn und ihr seid verloren. Das ist die Botschaft des Gleichnis der verlorenen Söhne. Für uns natürlich hat dieser jüngere Sohn eine große Bedeutung. Wir haben es vor dem Zeugnis gehört, oder? Menschen, die nichts mit Gott zu tun hatten. Aber genauso können wir verloren sein als älterer Sohn, wenn wir ganz christlich aufwachsen und so und uns immer ans Gebot gehalten haben. Es geht letztlich darum, dass wir der Sohn sind, der zurück beim Vater ist. Der vom Vater angenommen wird, den Ring bekommt, als Sohn, da beim Vater lebt. Haben wir so überlegt, für wen stehen diese Menschen heute? Die Religionslosen, diejenigen, die nicht sich ans Gesetz halten. Das sind natürlich mal die kriminellen Menschen, oder? Menschen, die Steuern hinterziehen, Menschen, die Ehebruch begehen, Menschen, die lügen, die morden, die sündigen. Wirklich Kriminelle. Aber genauso können das Menschen sein, die einfach säkular leben. Sagen, ich glaube nicht an Gott, deshalb bin ich pro-choice. Und Abtreibung ist nicht Mord, es gibt ja kein Gesetz, das das sagt, oder? Weil ich nicht an Gott glaube, ist mir Gottes Gesetz egal. Ich lebe sonst schon gut. Aber Gottes Gesetz interessiert mich nicht. Und jetzt kann es aber auch sein, dass unter uns, in unserer Gemeinde, Gläubige sind. Sagen, ja, also mich interessiert die Bibel nicht überall so. Klar steht da, man soll nicht, aber ich halte mich halt nicht daran. Denn Gott ist ja sowieso Liebe. Er vergibt mir sowieso. Bonhoeffer nannte das billige Gnade, wenn wir die Sünde rechtfertigen, nicht nur den Sünder. Gibt Gläubige heute, für die sind die Gebote Gottes nicht mehr so relevant. Und auf der anderen Seite gibt es die Pharisäer, oder die religiösen Menschen. Das sind streng religiöse Menschen. Ich denke hier mal an orthodoxe Juden oder an strenggläubige Muslime, die sich wirklich ans Gesetz halten. Können aber auch Christen sein, nennen sie mal Namenschristen. Also Menschen, die sich ganz eigentlich an das halten, wo man sich daran halten soll. Aber sie sind nicht bekehrt und wiedergeboren und glauben, dass sie gerettet sind, weil sie etwas tun. Denke hier an eine ältere Frau, habe sie besucht, sie sagt mir, ich komme dann schon in den Himmel, weil ich besuche jeden Sonntag die Messe. Eine Frau in Deutschland, der habe ich geholfen, das Zeugs nach Hause zu tragen, habe sie getroffen in einer Straßenbahn, sagt sie mir, ich bin sehr religiös, ich bete jeden Tag zu allen Heiligen. Sie gefragt, beten Sie auch zu Jesus? Ja, ab und zu auch noch. Streng religiöse Menschen, die wirklich gut leben wollen. Aber es kann auch sein, dass unter uns Gläubige sind, die wieder mehr auf ihre Leistungen vertrauen, als auf das, was Jesus getan hat. Das ist religiös. Oft macht das sehr stolz. Man hat dann so wie den Gedanken, zum Glück bin ich nicht so wie der. Und zum Glück sind wir als Gemeinde nicht so wie die. Das ist pharisäisches Denken. Man plötzlich den Eindruck hat, ich bin besser als die anderen. Ich verdiene es, gerettet zu sein. In der Mitte hingegen, da sind Menschen heute, die sagen, ich brauche Vergebung. Ich bin nicht besser als andere. Nein, im Gegenteil. Ich brauche Vergebung, weil ich es eben nicht schaffe. Es sind Menschen, die heute sagen, ich bin mir bewusst, dass ich zu jeder Sünde fähig bin. Manche sagen, also so wie der, das würde ich nie tun, nie. Und dann sündigen sie ähnlich. Denken, das bin doch gar nicht ich. Oh doch, so sind wir. Ich bin mir bewusst, dass ich zu jeder Sünde fähig bin. Bin Gott dankbar, dass ich nicht jede Sünde tue. Aber ich bin zu jeder Sünde fähig. Es sind Menschen, die jeden Tag aus der Gnade Jesu leben. Manche haben so wie das Verständnis, ich komme zum Glauben, ich bekehre mich und dann lebe ich richtig. Nein, ich brauche jeden Tag Vergebung. Ich lebe aus der Gnade von Jesus. Er verändert mich. Ich möchte heute deutlich betonen, am Anfang steht immer Gottes Handeln. Und dann kommt unser Handeln. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft befreit habe. Du sollst. Zuerst das, was Gott getan hat, das, was wir tun. Vor ein paar Jahren kamen junge Menschen zu mir, hier aus der Gemeinde, und haben gesagt, Matthias, hier ist alles so voller Druck. Ich muss beten, ich muss Bibel lesen, ich muss in den Gottesdienst gehen, ich muss den Gebetsabend besuchen, ich muss Bibelseminar, ich muss mitarbeiten. Es ist alles so voller Pflicht und Last und Druck. Jetzt komme ich zur Freiheit und mache alles nicht mehr. Da habe ich gedacht, oh, was ist jetzt passiert? Du bist gumpet. Von Religiosität zu Religionslosigkeit. Manche sagen mir, manchmal muss ich wie die Freiheit spüren und deshalb besuche ich den Gottesdienst nicht. Weil ich muss ja. Und da sage ich, jetzt kommst du gerade da rüber. Das Gegenteil von ich muss den Gottesdienst besuchen ist nicht, ich besuche den Gottesdienst nicht, sondern ich will den Gottesdienst besuchen. Aus Liebe, aus Dankbarkeit. Das ist das Evangelium, es befreit mich. All in. Das ist das Thema der Predigtserie. All in. Ich möchte heute ermutigen, all in zu gehen. Gerade in Bezug auf Werksgerechtigkeit. Ich möchte euch ermutigen, dieses Blatt in eure stille Zeit mitzunehmen, mal mit Gott zu besprechen und sich die Frage zu stellen, Gott, wo ist in mir Religiosität? Bitte vergib mir. Wir merken, oh, da ist noch so viel Religiosität. Wenn wir zum Beispiel denken, Gott muss mir ein gutes Leben geben, weil ich ja gläubig bin. Ich sage, tue Buße, das stimmt nicht, das muss Gott nicht. Oder weil ich denke, ich bin ein guter Mensch, weil ich auf dem aufbaue, was ich getan habe. Nein, auf dem, was Jesus getan hat. Ich möchte ermutigen, Buße zu tun. Und wir merken, wir sind religiös. Ich möchte noch beten. Jesus, ich wünsche mir so sehr, dass diese Predigt in der Praxis relevant wird. Dass wir merken, es geht um dich, nicht um Religion. Es geht um eine Beziehung. Jesus, du hast alles für uns getan. Du liebst uns. Und aus Dankbarkeit wollen wir dir nachfolgen, dir gehorsam sein, weil es auch zu unserem Besten ist. Jesus, ich merke, wenn ich mein Herz studiere, da ist so oft religiöses Denken da. Vergib, zeig auf, erneuere von innen heraus. Jesus, ich bitte dich, dass wir als Gemeinde das Evangelium immer tiefer verstehen. Ich glaube, das Evangelium ist das stärkste Gegengift gegen Gesetzlichkeit und Beliebigkeit. Wir wollen dein Evangelium immer besser verstehen. Und ich bitte dich, dass dieses Evangelium uns von innen heraus total verändert. Und ich bitte dich für all die Menschen, die im Moment so empfinden, der Glaube ist so eine Last. Alles ist nur Pflicht. Ich muss. Jesus, schenke neue Freude, dass wir wollen, dass wir denken, es ist das Beste, dir nachfolgen zu dürfen. Amen.